SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Wir fliegen in dieser Stunde. Und zwar mit einem frischen, kalten Wind um die Ohren. Wir fliegen von Neufundland auf Irland. Und nicht etwa bequem in einem Jumbo-Jet, nein, in einem Doppeldecker.
Erst kommt der Regen, dann der Schnee, dann Schneeregen. Sie ducken sich, während ringsum der Sturm tost. Noch mehr Schnee, härtere Flocken. Sie sinken wieder. Der Schnee brennt auf den Wangen und das Schmelzwasser rinnt ihnen am Hals hinab. Bald ist der Boden des Cockpits schneebedeckt.
Ziemlich ungemütlich tönt das. Das ist ein Ausschnitt aus «Transatlantik» von Colin McCann, ein Roman über die ersten beiden Piloten, die 1919 einen Non-Stop-Flug von Amerika auf Europa geschafft haben. Wir stellen Ihnen das Buch vor in dieser Stunde und wir fragen, wie nahe kommt der Roman der Wirklichkeit? Die Antwort hat uns der Aviatik-Journalist Sepp Moser. Redaktion Lucia Stettler, ich bin Regi Sager. Mit dem Eurovisionstitel Waterloo hier auf SRF 1. Das ist das Buchzeichen heute mit dem neuen Roman vom irisch-amerikanischen Bestseller und Autor Colm McCann. Transatlantik, Lucia Stettler von der SRF Literaturredaktion Transatlantik. Hat das irgendwie mit Europa und Amerika zu tun?
Ja, das ist richtig. Es geht hier um Menschen, die zwischen diesen zwei Kontinenten unterwegs sind. Und zwar sind es Figuren, die es zum Teil tatsächlich gegeben hat. Das ist einmal der Frederick Douglass, ein ehemaliger Sklave, der bis heute in den USA legendär ist. Er hat sein ganzes Leben für die Abschaffung von Sklaverei eingesetzt. Und diese Mission, die führt ihn 1845 eben noch über den Atlantik, und zwar nach Irland. Als nächstes lernen wir in diesem Roman die beiden Flugpioniere John Alcock und Arthur Witten Brown kennen, die 1919 als erste mit einem Doppeldecker über den Atlantik fliegen. Und Ende vom 20. Jahrhunderts, so um 1998, wird dann noch ein drittes historisches Ereignis dokumentiert, das Amerika mit Europa verbindet. Und zwar der erfolgreiche Friedensprozess in Nordirland. Der verdankt die Welt vor allem am Ex-Senator George Mitchell, der im Auftrag von Bill Clinton aus den USA nach Belfast reist. Also wir sehen nicht nur zeitlich Spalte kommen, spannt der Colm McCann einen grossen Bogen. Auch das Themenspektrum ist breit, das er da in diesem Roman «Transatlantik» abdeckt.
Genau, das sind nämlich drei Ereignisse, die hier beschrieben werden. Und die haben eigentlich auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Wie werden die miteinander verknüpft?
Ja, das ist eben gerade die ganz grosse Leistung von Colm McCann, wie er das inhaltlich alles geschickt unter einen Hut bringt. Das Buch, das wirkt trotz der Fülle vom Stoff überhaupt nicht überladen oder kompliziert, sondern man rutscht beim Lesen ganz automatisch von einem Ereignis ins nächste. Sein Geheimnis, er bindet die verschiedenen Geschichtenstränge zusammen durch vier Frauengenerationen aus der gleichen Familie. Angefangen 1845 bei der Lili, einer einfachen Magd in dem Haushalt, wo der Frederick Douglass, der ehemalige Sklave, absteigt. Sie ist derart beeindruckt von seinem Mut, dass sie motiviert wird, selber auch in die USA auszuwandern. Gut 70 Jahre später begegnen wir ihrer Tochter und ihrer Enkelin auf dem Flugfeld von den beiden Transatlantik-Pioniere Alcock und Brown in Neufundland. Die zwei Frauen arbeiten für die Medien und müssen in grossen Zeitungen über den Rekordversuch berichten. Und die vierte Frau, die den Roman weiterträgt und die auch zum Schluss bringt, das ist dann die Urenkelin von der Lili. Die taucht erst Ende des 20. Jahrhunderts auf. Sie ist eine Frau, die sehr brutal von den politischen Konflikten in Nordirland tangiert wird. Sie verliert nämlich ihren einzigen Sohn bei einem Terroranschlag.
Und die vier Frauen, sind die auch historisch beleidigt?
Nein, die hat der Colm McCann frei erfunden. Und da zeigt er eine weitere Stärke. Er gibt jeder Figur eine unverwechselbare Persönlichkeit. Und diese Frauenschicksale, die machen es für mich eben gerade aus, dass man da nicht einfach ein Geschichtsbuch liest, sondern einen farbigen, spannenden Roman. Alles kommt vor, was ihn beim Lesen dran behaltet. Liebe, Verlust, Kampf, Versöhnung, Scheitern, Verrat. Menschen gehen an Grenzen und häufig darüber aus. Und gleich wirkt das Ganze nie kitschig oder sentimental. Der Colm McCann, das muss man auch sagen, der hat eine wunderbare Sprache und vor allem ein genaues Gespür für psychologische Vorgänge, wie er zum Beispiel so in die seelischen Abgründe und Verstecke von seinen Figuren leuchtet, das ist grossartig. Es gibt immer wieder auch berührende innere Monologe, die dem Ganzen noch so eine zusätzliche Tiefe geben. Also zusammengefasst kann man sagen, «Transatlantik» ist ein gescheiter, vielschichtiger Roman, der unterhaltet und gleichzeitig auch viel Wissen vermittelt und der, gerade auch im Fall von Nordirland, politisch sehr brisant ist.
Sie haben uns vorher erzählt, Lucia Stettler, dass der Colm McCann selber aus Irland kommt. Redet er auch von eigenen Erfahrungen?
Ja, ein bisschen wie Joe. Er hat die ersten 20 Jahre von seinem Leben in Dublin verbracht und ist erst nachher auf New York ausgewandert. Übrigens nicht aus Not, wie er sagt, sondern aus Neugier. Aber in dieser Zeit als Kind und Jugendlichen in Irland hat er manchmal hautnah die blutigen Auseinandersetzungen und Konflikte mitbekommen. Nicht in Dublin, in seiner Heimatstadt, aber in Derry bei seinen Grosseltern, wo er aber regelmässig die Ferien verbracht hat.
I got to see some of the conflict firsthand. And emotionally it had a big impact on me. I mean, I think the war was one of our great shames. And I think the peace was one of our great victories.
Emotional hatte dieser Konflikt große Auswirkungen auf mich. Ich denke, der Krieg ist etwas vom Beschämendsten in unserer Geschichte. Und die Tatsache, dass wir kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts doch noch den Frieden besiegelten, gehört zu den großen Siegen.
And also, peace very much belonged to the people of Northern Ireland and the women of Northern Ireland, who are just, they were very important on the ground, saying, enough of this, enough fighting, enough, you know, dying.
Wir verdanken den Frieden maßgeblich den Menschen in Nordirland, vor allem den Frauen. Sie machten klar Schluss mit Kämpfen, Schluss mit Töten, Schluss mit Wegnehmen unserer Söhne und Töchter. George Mitchell kam im richtigen Moment.
Enough of my taking away my sons and my daughters. Let's have peace.
Der Autor Colm McCann über den Konflikt in seiner ursprünglichen Heimat Irland. Lucia Stettler, Sie haben erwähnt, dass er in seinem Roman «Transatlantik» reale historische Figuren mit erfundenen mischt. Wie ist jetzt das für uns Leserinnen und Leser? Wenn man nie weiss, was Fiktion und was Realität ist, kommt man da noch raus.
Ja, man kommt sehr gut draus, die zwei Ebenen, die fiktive und die reale, die fliessen ineinander hinein. Und letztlich spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob man jetzt weiss, wer von diesen Leuten historisch belegt ist und wer nicht. Er gibt sich aber enorm Mühe, die wahren Biografien die auch sehr genau zu recherchieren. Also er braucht nicht nur die echten Namen, sondern bleibt auch nahe bei den Fakten. Die Mischung von Wahrheit und Fiktion ist übrigens ein typisches Markenzeichen von Colin McCann. Auch in früheren Romanen fällt das Stilmittel auf. Und ich habe bei meinem Interview auch gefragt, was ihn an diesem Mix von Real und Erfunden eigentlich fasziniert. Hier seine Reaktion.
My question then that I pose is, what is real? And, you know, is the invented then real? Because I believe that it's important for us to be able to question what is the official truth, you know. Who gives us the truth? Who tells us what to think?
Nun, ich frage zurück. Was ist überhaupt real? Ist vielleicht sogar das Erfundene real? Glauben Sie mir, wir müssen uns immer wieder hinterfragen, was ist die offizielle Wahrheit? Wer diktiert die Wahrheit?
Historians are as much fiction writers as I am. They shape things, they choose things, they're magpies, they take a little bit here and a little bit there and they put it all together.
Historiker glauben, dass sie uns reine Fakten überliefern. Aber Historiker sind genauso Geschichtenerfinder, wie ich einer bin. Unsere Aufgabe als Leser ist es, genau hinzuschauen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und genau das ist ein Grund, warum ich das mische. Weil ich möchte, dass wir in solchen Dingen hellhöriger und kritischer werden.
What's really official here?
Der Colin McCann, Autor vom Roman «Transatlantik». Zwei von seinen historischen Figuren, die in diesem Buch ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, das sind der John Alcock und der Arthur Witten Brown, die ersten Piloten, die einen Nonstop-Transatlantik-Flug geschafft haben. Mit zu diesen beiden Persönlichkeiten gerade als nächstes hier in unserer Literatursendung Buchzeichen nach der Eliane «Together Forever».
It's a minute after midnight, isn't it? Don't you remember years ago? It was a minute after midnight, wasn't it? A short glance and a first hello. Look at us, what we became. Stays the same.
Rain may fall down, pages turned around. immer sehr gefühlvoll, die Musik von der Schweizer Sängerin Eliane mit «Together Forever». Am Sonntagnachmittag mit der SRF 1 Literatursendung. Wir stellen Ihnen den irischen Schriftsteller Colm McCann vor. Und er hat eine Spezialität. Er beschreibt in seinen Büchern häufig Figuren, die es tatsächlich gegeben hat, historische Persönlichkeiten. So auch in seinem neuesten Roman «Transatlantik». Da begegnen wir zum Beispiel John Alcock und Arthur Witten Brown, zwei Piloten, die 1919 als erste einen Non-Stop-Flug über den Atlantik geschafft haben. Mit dieser Leistung haben sie sich in der Aviatik-Geschichte einen festen Platz erobert. Der Flugspezialist Sepp Moser erklärt.
Schon vorher ist eine Gruppe, eine Besatzung von zwei oder drei Leuten mit einem anderen Flugzeug von Kanada auf Großbritannien geflogen. Aber das war ein Wasserflugzeug und die hatten unterwegs Versorgungsschiff, wo sie dann immer wieder können wassern und wieder Treibstoff tanken. Alcock und Brown haben das nonstop geschafft als Erste und das war ihre Leistung. Vor dem Ersten Weltkrieg hat es noch keine Flugzeuge gegeben, die das machen können. Und im Ersten Weltkrieg, wie in jedem Krieg, hat die Flugzeugtechnik einen grossen Fortschritt erfahren. Man hat während dem Ersten Weltkrieg Bomber entwickelt, die grosse Distanzen haben können fliegen. Und nach dem Ende vom Weltkrieg 1918 hat es dann in Amerika und auch in anderen Ländern sehr viele Flugzeugfabriken gegeben, die während dem Krieg Bomber gebaut haben, aber jetzt plötzlich nichts mehr zu tun hatten. Die sind also in einer echten Krise gewesen. Und die Flugzeugfabriken, eine davon war Vickers, die haben dann alles unternommen, um ihre Bomber in irgendeiner Art als Zivilflugzeug zu verkaufen, als Verkehrsflugzeug oder Frachter oder irgendetwas. Und um das promoten, also als Werbemassnahme, haben dann die Flugzeugfabriken verschiedene Teams, also jede hat dann ein Team gesponsert, das probiert hat, als Erste den Atlantik zu überfliegen. Vickers hat dann gewonnen. Vor Alcock und Browns sind schon zwei andere Teams gestartet, aber die sind verunglückt. Eins musste notwassern und ist gerettet worden und die anderen zwei sind verschollen gewesen. Also die andere Besatzung ist verschollen gewesen. Der Alcock und Brown sind also die Dritten, die gestartet sind im Rahmen von diesem Wettbewerb und die Ersten, die erfolgreich gewesen sind.
Der John Alcock und der Arthur Witten Brown sind in einer sogenannten Vickers Wimmy unterwegs gewesen bei ihrem Atlantikflug, Transatlantikflug. Nochmal der Sepp Moser.
Das muss man sich vorstellen als einen relativ grossen Doppeldecker, also ein Flugzeug mit zwei Flügeln, die übereinander liegen und durch Streben verbunden sind. Es hatte eine offene Kabine, wo maximal drei Leute Platz hatten. Und links und rechts vom Rumpf, zwischen den beiden Flügeln, hat es je einen Motor gehabt mit einem Propeller. Es war eine filigrane Konstruktion gewesen, wo also heute alle Leute würden den Kopf umdrehen, wenn so etwas am Himmel zu sehen wäre. Aber es war der Stand der Technik damals gewesen. Es war eines der leistungsfähigsten Langstreckenflugzeuge, die man damals hatte. Wobei Langstrecken heisst etwas anderes, als es heute bedeutet, natürlich.
Der Aviatikjournalist Sepp Moser zu der wahren Geschichte von John Alcock und dem Arthur Witten Brown. SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler, wir haben jetzt also den Stoff um den Pionierflug. Was macht jetzt der Schriftsteller Colm McCann aus dem Stoff in seinem Roman «Transatlantik»?
Ja, also der Teil, der liest sich spannender als jeden Abenteuerroman. Es ist natürlich auch ein wunderbares Thema, wie die zwei da mit ihrem Team da wochenlang den Flug vorbereiten. Und wir sind wirklich dabei, quasi von den Vorbereitungen über den Flug bis dann zu der Landung und was dann mit diesen zwei Männern passiert. Mir persönlich am meisten beeindruckt hat wirklich die Schilderung von der eigentlichen Atlantiküberquerung. Der Colm McCann, der nimmt dem da wirklich praktisch mit in die Luft. Ich habe ja fast die Enge gespürt von diesem Cockpit, habe den eisigen Wind an den Backen gespürt, natürlich auch die Kälte in den Knochen und vor allem die Angst. Ja, vor dem Absturz kommt es gut oder landet auch mehr eben im Atlantik. Also ich habe gestaunt, wie er das literarisch so plastisch und sinnlich überbringt. Er ist ja selber nicht Pilot. Und darum hat mich Wunder genommen, wie er das zustande gebracht hat.
I read a lot. I tried to go away and imagine what it felt like to be in this tiny plane, 11,000 feet, going through snow, going through rain, ice, an open cockpit, crazy stuff.
Nun, ich las sehr viel und versuchte mir vorzustellen, wie es sich wohl anfühle, in dieser winzigen Kiste zu sitzen, offenes Cockpit und durch Schnee, Regen und Eis zu fliegen. Ich sprach mit vielen Piloten, reiste sogar nach North Dakota und stieg in ein ähnliches Flugzeug.
And then I had to just go home and sit in my little cubicle and try to distill it down.
Über Alcock und Brown habe ich sehr viele Informationen im Internet gefunden, aber selbst in Wikipedia wimmelte es von Fehlern. So sollen sie in 11.000 Fuß Höhe sogar aus dem Cockpit geklettert und auf den Flügeln herumgeturnt sein. So ein Blödsinn. Die Flügel waren ja mit Leinen bespannt. Sie wären glatt hindurchgefallen.
They're crazy. They're absolutely crazy. But is it presented as truth? Because after all, literature is a game of smoke and mirrors. I mean, you're not telling the absolute. Nobody can tell the absolute truth.
But im Grunde genommen ist Literatur nichts anderes als ein Spiel mit Rauch und Spiegeln. Niemand kann dir die Wahrheit erzählen. Aber du als Schriftsteller willst die Illusion von Echtheit vermitteln und gleichzeitig auch ein Gefühl von Leichtigkeit. So ähnelt das Ganze einem Tänzer. Er schwebt wunderbar über die Bühne, obwohl er vielleicht gerade einen wunden Zeh hat, eine schlimme Scheidung durchmacht oder großen Hunger verspürt. Alles ist enorm kompliziert und schwierig, aber du präsentierst es leicht und einfach.
And, you know, it's so much more complicated, but you present it as something that's sort of easy.
Der Schriftsteller Colin McCann über seine Recherche zu dem Pionierflug von John Alcock und Arthur Witten Brown aus dem Jahr 1919. Ja, und wie tönt jetzt das Ereignis in seinem Roman? Ich denke, Lucia Stettler hat sie vorher auch richtig lustig gemacht mit ihrer Schilderung, was sie so packt an dem Buch. Lassen wir einen Ausschnitt mit so einer dramatischen Szene über dem Atlantik.
Erst kommt der Regen, dann der Schnee, dann Schneeregen. Das Cockpit ist so gestaltet, dass sie recht gut geschützt sind, aber Hagel könnte die Bespannung der Tragflächen zerfetzen. Sie steigen weiter, die Schneeflocken werden weicher. Kein Licht, keine Erleichterung. Sie ducken sich, während ringsum der Sturm tost. Noch mehr Schnee, härtere Flocken, sie sinken wieder. Der Schnee brennt auf den Wangen und das Schmelzwasser rinnt ihnen am Hals hinab. Bald ist der Boden des Cockpits schneebedeckt. Wenn sie sich aufschwingen und hinabblicken könnten, würden sie einen offenen Raum mit zwei Gestalten in eng anliegenden Kappen sehen, die durch die Luft rasen. Nein, seltsamer noch, einen Raum, der sich durch Dunkelheit und heulenden Wind bewegt, und zwei Männer, deren Oberkörper immer weißer werden. Als Brown mit der Taschenlampe die Instrumente hinter seinem Kopf beleuchtet, stellt er fest, dass das Schauglas des Treibstoffüberlaufs mit Schnee bedeckt ist. Nicht gut. Der Überlauf soll Vergaserproblemen vorbeugen. Er hat das schon oft gemacht, hat sich im Cockpit umgedreht und die Hände gefährlich weit über den Kopf gehoben, aber nicht bei solchem Wetter. Trotzdem, es muss sein. 3000 Meter über dem Ozean. Was für eine Form von Wahnsinn ist das? Brown zieht die Handschuhe straff, schnallt die Ohrenklappen fester und rückt den Schal zurecht. Er dreht sich um, sein versehrtes Bein pocht, wenn er sich bewegt. Rechtes Knie an den Cockpitrand, dann das linke, das schwache. Er hält sich an einer hölzernen Strebe fest und richtet sich auf. Das Chloroform der Kälte, die Luft zerrt an ihm, das Brennen der Schneeflocken auf den Wangen. Seine nassen Kleider kleben an Hals, Schultern und Rücken. An seiner Nase hängt ein Rotzstalaktit. Das Blut zieht sich aus Fingern und Gehirn ins Innere des Körpers zurück. Die fünf Sinne erlahmen, vorsichtig jetzt. Er reckt sich in den tosenden Wind, kann das Schauglas aber nicht ganz erreichen. Seine Jacke behindert ihn zu sehr. Er öffnet den Reißverschluss, spürt den Wind an der Brust, reckt sich abermals und kratzt mit der Spitze seines Messers den Schnee vom Glas. Herrgott, diese Kälte, da bleibt einem fast das Herz stehen. Er kauert sich schnell wieder hin. Alcock zeigt ihm den erhobenen Daumen. Brown verbindet die Drähte wieder mit der Batterie. Er braucht es nicht aufzuschreiben. Heizung ganz ausgefallen. Auf dem Boden zu seinen Füßen liegen die Karten. Er stampft auf und gibt Acht, dass er sie nicht beschmutzt. Seine Fingerspitzen brennen. Seine Zähne klappern derart, dass er denkt, sie könnten zerbrechen. In dem kleinen Fach links hinter ihm sind der Brandy für den Notfall und die Thermosflasche mit Tee. Es dauert ewig, die Flasche zu öffnen, doch dann betäubt der Alkohol seine Brust.
Da staunt man eigentlich nur noch, dass die 2D-Flug überhaupt heil überstanden haben. Wir haben den Ausschnitt gehört aus der Hörbuchfassung von Transatlantik. Für uns Laien tönt das eigentlich authentisch, aber wie beurteilt das ein Spezialist? Wie nahe kommt jetzt da die Literatur der Realität? Der Aviatik-Spezialist Sepp Moser sagt es uns nach den Oliver Onions hier im Buchzeichen auf SRF 1. Flying through the air mit Oliver Onions. Verkehrsinfo SRF von 14.34 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo. 3 Kilometer Stau und rund 30 Minuten Wartezeit. In Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen 2 Kilometer Stau und eine Wartezeit von rund 20 Minuten. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Villeneuve und dem Grillon-Tunnel Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Im Sommer 1919 ist zum ersten Mal überhaupt ein Non-Stop-Transatlantik-Flug durchgeführt worden. Vom John Alcock und dem Arthur Witten Brown. Über das Ereignis gibt es einen neuen Roman «Transatlantik» vom irisch-amerikanischen Schriftsteller Colin McCann. Das Buch stellen wir Ihnen in dieser Stunde Buchzeichen vor. Wir haben vor einer Szene aus dem Hörbuch gelassen über die dramatischen Stunden in der Luft. Wie nah bleibt jetzt der Autor an der Realität? Das hat die SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler vom Sepp Moser wissen, der sich seit Jahren als Journalist und Publizist mit der Aviatik beschäftigt.
Also es ist historisch unbestritten, dass es Probleme mit Eis gegeben hat während dem Flug, vor allem in der letzten Phase. Und es ist auch unbestritten, dass der Brown mehrmals das Cockpit hat müssen verlassen oder zumindest halb verlassen, um Probleme, die sich aus dem Einsatz am Motor ergeben haben und wahrscheinlich auch an den Flügel oder an den Streben zu lösen. Das ist die historische Wahrheit, so wie sie mir bekannt ist. Die Schilderung allerdings, die Sie jetzt gelesen haben, die lässt mich nicht nachvollziehen, was dort genau passiert ist. Also was ein Überlauf von einem Tank soll mit der Vergaserverriesung, die ja in so einer Situation dann das Problem ist, zu tun haben, das ist mir nicht ganz einsichtig, aber ich kenne die Konstruktion von dem Flugzeug im Einzelnen nicht. Was ich aber kann sagen ist, dass in diesem Roman verschiedene Stellen hat, wo durchschimmern lassen, dass entweder der Autor oder der Übersetzer mit der Fachtechnik vom Fliegen ein bisschen Probleme hatten. An anderer Stelle ist zum Beispiel ein Instrument, die sogenannte Libelle, ein Cockpit-Instrument, das in jedem Flugzeug hat, die ist falsch beschrieben in ihrer Funktion. Es ist auch zum Beispiel an einer Stelle treten vor, dass das Flugzeug 3000 Meter über dem Wasser geflogen ist. Etwas, das ich für absolut unmöglich anschaue. Ich vermute eher, dass es 3000 Fuß sollten sein. Das wären dann ungefähr 1000 Meter und schon das wäre viel. Und an einer dritten Stelle, die gerade nach dieser Phase kommt, die Sie jetzt vorgelesen haben, wird dann beschrieben, wie sie sich in den Wolken verlieren, kurz vor der irischen Küste, und dann notfallmässig absinken bis unter die Wolkenuntergrenze. Das ist ein richtiges Verhalten, aber die Art, wie das im Roman beschrieben wird, ist nicht die, wo ein normaler Pilot oder auch ein guter Pilot würde anwenden. Also das hat fachtechnisch schon Schwächen, der ganze Roman. Ich kann nicht sagen, ob es dem Verfasser zuzuschreiben ist oder einem Übersetzer.
Gut, das sieht jetzt natürlich der Aviatik-Spezialist, vor allem auch, wenn es um Technik geht. Schauen wir jetzt noch so das Erlebnis an, so das Atmosphärische, wie das geschildert wird, wie das kalt ist, wie das zieht, wie die im Grunde genommen wirklich unter Lebensgefahr den Flug absolvieren. Wie kommt das für euch rüber?
Gut, Sie werden heute wahrscheinlich nicht mehr Menge Pilot finden, der so alt ist, dass ein neues offenes Flugzeug im schlechten Wetter geflogen ist. Heute gibt es offene Flugzeuge höchstens noch für den Kunstflug und das macht man nur, wenn das Wetter gut ist. Darum kann ich das natürlich jetzt nicht nachvollziehen und mit eigenen Erlebnissen vergleichen. Aber was ich kann sagen, ist das, wenn man sich vorstellt, wie das Wetter eben ist, über dem Atlantik, wenn es regnet und dann eben relativ rasch auch schneit, weil das kalte Wetter kommt ja von dort, wo die herkommen mit ihrem Flugzeug, von Kanada her. Wenn man sich das vorstellt und sich dann versucht, die Situation von einem offenen Doppeldecker versetzen, von einem Flugzeug zu dem, wo auf einem technischen Stand ist, wo wir uns heute fast nicht mehr vorstellen können, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine realistische Schilderung ist und dass es denen etwa so ergangen ist, wie da in diesem Roman geschildert wird.
Es ist ja interessant, bevor ich diesen Roman gelesen habe, sind mir die Namen von diesen beiden Pionieren gar kein Begriff gewesen. Also jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Charles Lindbergh, der ja 1926 der erste Alleinflug über den Atlantik geschafft hat, der ist ja viel, viel berühmter. Aber so jetzt in der Aviatik unter den Spezialisten wird da ihre Leistung gewürdigt. Also gibt es da Gedenkstätten oder Museen zum Beispiel?
Also fachlich wird sie gewürdigt. Das ist einer der ganz grossen Entwicklungsschritte in der zivilen Luftfahrt. Das ist unbestritten unter Fachleuten. Es gibt auch Gedenkstätten, allerdings muss man da ein bisschen schmunzeln, wenn man das Wort ins Maul nimmt. Sie sind ja in Irland gelandet, auf einem Platz südlich von einem kleinen Dorf namens Clifton. An dieser Stelle gibt es so eine kleine Gedenkstätte, aber die ist zu meinem grossen Erstaunen, ich bin mal dort schauen in der Ferien, zu meinem grossen Erstaunen ist die überhaupt nicht gepflegt und in keiner Weise kommerziell ausgenutzt. Wenn man dort hin will, muss man also auf einem kleinen Landstrasse, wie es in Irland viele gibt, fahren und dann kommt irgendwann einmal ein Wegweiser, den man fast nicht sieht, weil er halb hinter einem Busch ist. Und dann biegt man ab und plötzlich ist man auf einem Feldweg, wo der Name also nur zur Hälfte verdient. Sie müssen sich das vorstellen als ein Sumpf, ein hügeliges Hochmoor, sumpfig mit einem Karrenweg, der also eigentlich eher für eine Landwirtschaftsmaschine gemacht wird, als für normale Mietauto, wie es ein Tourist hat. Dann geht's auf dem Weg, etwa einen Kilometer, und dann ist man dort, und es hat dort nichts. Es hat also weder irgendwie einen Kiosk, wo man eine Ansichtskarte kaufen könnte, noch ein Restaurant, wo man ein Cola trinken oder irgendetwas. Es ist also, die Engländer sagen, in the middle of nowhere. Es ist also am Ende der Welt. Und wird überhaupt nicht gepflegt. Nicht einmal in dem Dorf namens Clifton, wo ja eigentlich müsste von dem leben, kann man eine Postkarte kaufen von dieser Stelle.
Der Aviatik-Spezialist Sepp Moser im Gespräch mit der SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler. Also, er hat es gesagt, kann nicht einmal ein Sujet auf einer Postkarte erinnert noch an die grossartige Leistung von John Alcock und dem Arthur Witten Brown, die ja immerhin als allererste nonstop über den Atlantik geflogen sind. Aber zum Glück erinnert jetzt der Schriftsteller Callum McCann in seinem Roman «Transatlantik» dran. Er setzt diesen beiden mutigen Pionier ein literarisches Denkmal. Das Buch «Transatlantik» ist im Rowohlt Verlag herausgekommen, die Hörbuchfassung bei Argon. Der Colin McCann hat 2009 selber eine Sensation geschafft. Und zwar als gebürtiger Ir hat er einen der zwei wichtigsten Literaturpreise der USA gewonnen, den National Book Award, für seinen Roman «Die grosse Welt». Es lohnt sich auch in das Buch von McCann hineinzuschauen. Das machen wir gerade in 6 Minuten hier auf SRF 1.
Of blue, and if my love leaves me, what will I do? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? There is a dance house in Maradike, and there my true love goes every night. Takes a strange girl upon his knee. Well, now don't you think that that vexes me? And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few. Make a coat of the finest kind, but the want of money sure leaves me behind. And still she cried, I love him the best, and a troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bonny boys are few, and if my love leaves me, what will I do? I know my love is an errant rover. I know he'll wander the wild world over in dear old he'll no longer tarry. An American girl he's sure to marry. And still she cried, I love him the best, and troubled mind sure can know no rest. And still she cried, bunny boys are few.
Vayamos compañeros. los compañeros, tenemos los momentos.
Vayamos compañeros.
Marquez mit «Vayamas Compañeros». Der National Book Award, der gehört zu Amerika neben dem Pulitzerpreis zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen. Und der Preis, der hat vor 5 Jahren der Schriftsteller gewonnen, der heute im Zentrum von unserer Literatursendung «Buchzeichen» steht, hier auf SRF 1, der Colin McCann. Dass er den gewonnen hat, Lucia Stettler von der Literaturredaktion, das war schon eine Sensation.
Ja, und zwar, weil der Wettbewerb nur für amerikanische Autorinnen und Autoren ist. Nur die dürfen mitmachen. Aber der Colin McCann ist ja eigentlich ein irischer Schriftsteller und er sieht sich auch selber ganz klar als irischer Autor. Er hat zwar seit ein paar Jahren, weil er schon über 30 Jahre in New York lebt, noch einen zweiten Pass, der amerikanisch. Darum hat er den offiziellen Juryregeln entsprochen. Aber es hat natürlich dann schon sehr viel zu reden gegeben, dass ausgerechnet ein Europäer mit seinem Roman «Die grosse Welt» alle Amerikaner ausgestochen hat. Und im Zusammenhang mit diesem bedeutenden Preis hat mir Colin McCann bei unserem Treffen noch eine lustige Anekdote erzählt.
I have to tell you a funny story. This is very embarrassing, but the night I won the National Book Award, we went out afterwards, my wife and my friends, and we went down to a friend's pub and we, shall we say, we were a little bit overserved. I was singing songs.
An jenem Abend, als ich die freudige Botschaft erhielt, feierte ich mit meiner Frau und meinen Freunden bis in die frühen Morgenstunden. Wir tranken und sangen pausenlos. Und irgendwann läutete in der Bar, wo wir uns aufhielten, das Telefon. Und der Barkeeper, ein Freund von mir, deutete, der Anruf sei für mich. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich zuerst mein Lied beenden wollte.
Yeah, I want to finish my song first. So I went and I finished my song. And then went to the phone, and it was actually the president of Ireland was on the phone to congratulate me, and I had made her wait.
Und als ich schließlich den Hörer nahm, war die irische Staatspräsidentin dran. Ich hatte sie minutenlang warten lassen, aber sie wollte mir persönlich gratulieren.
So yes, it was a big deal for me, for my country, yeah, and I feel very lucky.
Der Schriftsteller Colin McCann, der sich hier schön Zeit gelassen hat, bis eine Gratulation von der irischen Staatspräsidentin entgegengenommen hat. Sein preisgekrönter Roman heisst «Die grosse Welt». Schauen wir den kurz an. Es gibt ihn auch bereits als Taschenbuch. Lucia Stettler, um was geht es in diesem Roman?
Ja, es ist einmal mehr ein typischer Colin McCann. Wieder mischt er Areale mit erfundenen Figuren. Wieder spannt er zeitlich einen recht grossen Bogen. Diesmal von 1974 bis 2008. Und wieder wählt er ein Setting vor dem Hintergrund von wichtigen gesellschaftspolitischen Ereignissen. Hier ist es zum Beispiel der Vietnamkrieg, der die USA spaltet, und der Terroranschlag auf Twin Towers, also 9/11. Das Buch fängt an am 7. August 1974, übrigens genau einen Tag vor dem Rücktritt von Präsident Nixon, dann haben die Leute in New York plötzlich ihren Augen nicht getraut. Hoch über ihren Köpfen zwischen den beiden Twin Towers ist nämlich ein Mann über eine Seile gelaufen. Auch das ist historisch belegt. Der französische Artist Philippe Petit hat damals tatsächlich so einen Rekordversuch gewagt. Und der erste Satz im Roman heisst ja bezeichnenderweise «Wer ihn sah, verstummte». Und während der Philippe Petit jetzt also da über die Abgründe von Manhattan tanzt, zoomt der Autor die Abgründe her. Der Colin McCann leuchtet in die verschiedensten Milieus weit unten in der Stadt und erzählt uns, was da gerade in diesem Moment für menschliche Dramen und Schicksal passieren. Und dann ist mehr, spürt man eben die Stärke von diesem Autor, und zwar uns ganz normale, unbedeutende Menschen ihrem Alltagskampf vorzuführen. Menschen, die das breite Publikum nie gross zur Kenntnis nimmt, aber die genauso wie die Leute an der Macht und die im Rampenlicht von gesellschaftspolitischen Ereignissen tangiert werden. Die Optik aus der Welt der kleinen Leute, Die ist eben am Colin McCann in all seinen Romanen wichtig. Er will zwar keine politischen Botschaften verbreiten, das sei nicht die Aufgabe der Literatur, betont er, aber er hat beim Schreiben schon ein persönliches Anliegen.
I think what the writer should be saying, if he's going to say anything at all of importance, is that our lives are valuable. What we do is valuable. What we think and what we see and what is around us is of value.
Die einzige Botschaft, die ein Schriftsteller vermitteln sollte, ist zu sagen, unser Leben ist wertvoll. Was wir tun und was wir denken, ist wertvoll. Ansonsten sind wir am Ende. Die Summe der sogenannten kleinen, unbedeutenden Leben machen letztendlich das große Ganze aus.
And I do think that the, as you say, the importance of these little, supposedly little lives are the ones which go up to make the large fabric. It's like that great artist, you know, Chuck Close, who does all the dots. If you go close to the painting, it's all just like one little dot.
Ich vergleiche es gerne mit den impressionistischen Malern. Je näher du dich den Gemälden näherst, desto mehr siehst du nur Punkte. Aber wenn du auf Distanz gehst, erkennst du einzelne Figuren. So verhalten sich unsere Leben, was der Verlauf der Geschichte betrifft.
Every single one has a meaning to the larger canvas of history.
Der Colin McCann. Da mal nochmal die genauen Angaben zu seinem preisgekrönten Buch «Die grosse Welt» von Colin McCann, rausgekommen im Rororo-Taschenbuch.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to, isn't he?
Beatles, hier am Sonntagnachmittag in unserer Literatursendung «Buchzeichen» auf SRF 1. Heute in einer Woche stellt uns Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger den Roman «Ein unfassbares Land» vor. Das ist die persönliche Geschichte von Eugène Melz. Er hat bei seiner Grossmutter im sozialistischen Rumänien gelebt, bis ihn dann seine Eltern 1976 in die Westschweiz geholt haben. Weggehen von der alten Heimat, ankommen in einem neuen Land. Um das geht es in diesem Buch. Aber auch über den Luxus mit Farbfernsehen und Dampfabzug. 20 Gegenstände aus seiner Kindheit streicht der Autor raus, wo er sich daran erinnert. 10, die gut und 10, die schlecht waren. Ein unfassbares Land, heute in einer Woche zwischen 2 und 3. Und das letzte Wort in der heutigen Sendung Buchzeichen, das geben wir jetzt nochmal dem irisch-amerikanischen Schriftsteller Colm McCann. Für ihn ist eigentlich klar, die meisten Schriftsteller die wissen nicht, was sie eigentlich genau wollen und wo sie am Schluss landen, wenn sie ein Buch anfangen.
Most writers don't know what they're doing before they begin something. It's like a little bit like being an adventurer and you go out in a boat. Most of the time you capsize or smash against the rocks or get lost.
Du fühlst dich ein bisschen wie ein Abenteurer. Du besteigst ein Boot und meistens kenterst du oder wirst gegen die Felsen geschmettert oder du gehst verloren. Du kennst dein Ziel nicht, aber irgendwie wirst du es am Ende erreichen.
Like you cast out to sea and then you find a little island.
So als ob du aufs Meer hinausgeworfen wärst und plötzlich auf einer kleinen Insel strandest und dort hoffentlich ein neues Leben entdeckst.
I think writing is an adventure where you're not yourself anymore, you're somebody else.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza...
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.